Бонни М. Die Liebhaber der kapitalistischen Musik hatten es nicht leicht in der Sowjetunion. Diese Musik kam zu uns nur selten und unregelmäßig ins Land, in der Regel in einem Diplomatenkoffer oder durch das KGB. Es mag manchem unglaubwürdig vorkommen, aber auch sowjetische Spione, Diplomaten und Politiker, die beruflich mit dem Ausland zu tun hatten, besaßen Kinder. Wenn sie von der Regierung zu irgendeinem Kongress nach Druben geschickt wurden, bekamen sie von ihren Söhnen und Töchtern eine Einkaufsliste mit auf den Weg. Sie sollten zum Beispiel im Ausland in einen Musikladen gehen, die schrillste, bunteste Platte im Eingangsbereich kaufen und sie möglichst unversehrt mit nach Hause bringen. Die KGB-Söhne und Töchter konnten mit dieser Musik angeben, sie überspielten die Platten auch für ihre Freunde, die wiederum andere Freunde hatten, und so kam die kapitalistische Musik unters Volk. Damals war das Internet noch nicht erfunden. Im Radio empfing man auf kurzer Welle meist nur das Rauschen des Weltalls und Kassettenrekorder waren eine Seltenheit. Aber die meisten hatten Tonbandgeräte zu Hause, groß, schwer und robust. Diese Geräte hatten kosmische Namen, Orbit 106 oder Komet 208 und so weiter. Das Musiküberspielen glich einem Ritual, einer Raumschiffankopplung, die manchmal mehrere Tage dauerte. Der Musikliebhaber musste seine Tonbandmaschine zu einem anderen Musikliebhaber mit Gerät bringen. Sie verbanden ihre Maschinen mit einem dicken Kabel und ließen die Musik fließen. Bei diesen Geräten konnte man die Geschwindigkeit regulieren und sogar Mono auf 4 Spuren aufnehmen, so dass auf ein Tonband bis zu 8 Stunden Musik passte, wobei natürlich die Qualität erheblich litt. So entstanden die ersten sowjetischen Mix, sie waren sehr lang, hatten einen echten Underground-Sound, die Songs waren oft durcheinandergebracht und die Namen der Interpreten verloren gegangen. Man wunderte sich, warum dieselbe Band jeweils nach 10 Titeln ihren Stil, die Musik und den Sänger komplett ausgewechselt hatte. Während der Musikliebhaber im Westen von den Musikproduzenten aus aller Welt systematisch mit dem neuesten Stoff versorgt wurde und dabei eine individuelle Musikauswahl treffen konnte, formte sich unser Musikgeschmack aus dem wilden Umherirren der sowjetischen Spione durch die dunklen Straßen des Auslands. Kam der Agent an einem Gemischtwarenladen vorbei, hörte das ganze Land ein Jahr lang Roxy Music, Sparks und ZZ Top. Hatte sich der Agent zufällig an einer anderen Ecke herumgetrieben, fuhr die sowjetische Jugend hernach auf King Crimson ab. Und wenn er an einem Grufti-Geschäft vorbeikam, ächzte wenig später alles zu The Cure. Offiziell wurde bei uns jegliche Musik aus dem Westen, die einen künstlerischen Anspruch hatte, ignoriert. Der Staat ließ nur einige niedliche Popbands ins Land, die aber trotz ihrer Harmlosigkeit zensiert wurden und selbst damit nur nach 24 Uhr im Fernsehen auftauchen durften. Die breite Schicht der Bevölkerung hat diese Schlagerbands trotzdem angehimmelt, vor allem die Gruppe Boney M. Sie wurde ebenfalls zensiert. Bei ihrem ersten Konzert in Moskau 1978 durfte sie zum Beispiel nicht Rasputin spielen. Die Eintrittskarten wurden zu unerschwinglichen Preisen auf dem Schwarzmarkt ersteigert. Die guten Plätze waren für die besten Leute reserviert. Schon Monate vor dem Konzert wurden die Straßenhunde und Penner rund um den Veranstaltungsort eliminiert. Worum es in den Songs ging, interessierte niemanden. Auf jeden Hit von Boney M. reimten die Russen ihren eigenen Text. Bahama, Bahama, Mama, 7 Rubel, 100 Gramm Marihuana. Oder keiner tanzt wie Rasputin, einmal her und einmal hin. Boney M. eroberte die Herzen des sowjetischen Publikums für immer und ewig. Viele sind noch heute ihre treuen Fans, besonders in der Provinz. Dort ist man fest davon überzeugt, Boney M. sei einer Weltgröße wie die Beatles. Ich habe sie neulich gesehen, weit weg von jeglicher Zivilisation in der Wüste Mecklenburgs auf einem Plakat. Dort stand, die weltberühmte Boney M. würde demnächst zur Eröffnung einer neuen Kaufland-Filiale aufspielen.